Anne Findeisen bespricht Florian Illis 1913, Der Sommer des Jahrhunderts.
Florian Illis, 1913, Der Sommer des Jahrhunderts. Rainer Maria Rilke, Lou Andreas Salome, Franz Kafka und Max Brod, Else Lasker-Schüler und Gottfried Benn, Thomas und Heinrich Mann, Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde und Carl Schmidt-Rottluff, Picasso und Matisse, Sigmund Freud und Carl Gustav Jung, Marcel Proust und Gertrude Stein, Adolf Hitler und Josef Stalin und noch viele mehr versammelt Florian Illis in illustrer Runde. Alles Namen, von denen jeder wenigstens einen kennt und oder schon einmal etwas von ihm gelesen oder gesehen hat. Ihre Verbindung ist offenkundig. Es ist das Jahr 1913, das namensgebend für den von Florian Illis 2012 im Fischer Verlag veröffentlichten Roman mit dem Titel 1913, der Sommer des Jahrhunderts, ist. Es ist das Vorkriegsjahr, in dem all diese Künstler oder auch angehenden Politiker auf der Bildfläche zu finden waren, wenn auch mitunter noch nicht so berühmt oder fatal, wie wir sie heute kennen. Kalenderhaft arbeitet sich Illis in seinem Werk an den einzelnen Monaten des Jahres 1913 ab, indem er in längeren, aber auch teilweise sehr kurzen Abschnitten die Lebenswege der einzelnen Personen verwebt, verdichtet sich das Netz der Künstlerkreise und offenbart Zusammengehörigkeiten und Verwicklungen. Großartig und mühevoll recherchiert und unter Zuhilfenahme von nicht nur Biografien, sondern beispielsweise auch Tagebüchern, Briefen und der Hilfe von Spezialisten zeigt er dem Leser das Leben dieser, zum größten Teil Avantgarde, auf. Sein Buch mutet dadurch wie eine Mischung aus belegten und belegbaren Fakten und der Vorstellung des Autors, wie sich verschiedene Dinge zugetragen und Wege gekreuzt haben könnten, an. Dabei eröffnen sich teilweise äußerst verworrene Beziehungen der Künstler untereinander, die geprägt sind von Herzschmerz, Homosexualität, offen ausgelebt oder unterdrückt, sowie der Verehrung oder Ablehnung von Vaterfiguren. Darüber hinaus werden aber auch die Krisen und die Stagnationen deutlich, die das künstlerische Schaffen neben der großen Kunst ebenso mit sich bringen. Denn diese Avantgarde hat nicht nur viel Großes hervorgebracht, sondern war auch erschöpft. Zitat: Früh zu Bett gehen, das erschien den immer unausgeschlafenen Vorreitern der Moderne als das mutigste Ankämpfen gegen Depressionen, Trinken, sinnlose Ablenkung und die voranstürmende Zeit. Belege für die durchaus komische Seite des Buches gibt es aber auch. Da schreibt Illis zum Beispiel im Monat Januar: Ein Ozeandampfer geht schneller unter als das Abendland. Leonardo DiCaprio ist noch nicht geboren. Oder aber im Monat März der schlichte Abschnitt, der aus gerade einmal einem Satz besteht: Rainer Maria Rilke hat Schnupfen. Und auch der Diebstahl der Mona Lisa findet jeden Monat bis zur Wiederauffindung des Gemäldes seine Erwähnung, durch den wiederkehrenden, Running-Gag-artigen Satz: Von der Mona Lisa keine Spur. Trotz einer gewissen Komik, die dem Buch eine Leichtigkeit verleiht und keine Weltuntergangsstimmung aufkommen lässt, wie man es beim ersten Blick auf den Titel vielleicht vermuten könnte, wird deutlich, wie die Künstler ihrer Zeit, einer Zeit, die noch gar nicht so lange vergangen ist, wie es uns manchmal vielleicht vorkommt, spüren, dass eine große Veränderung bevorsteht und sich alles im Wandel befindet. Heinrich Manns Der Untertan, dessen Manuskript er bereits vor Beginn des Ersten Weltkriegs beendete, kann als ein Beispiel von vielen gesehen werden, das diese Atmosphäre deutlich macht. Ein anderes Beispiel hierfür ist ein von Marie Möller zum Jahresende 1913 abgedrucktes Gedicht in der Welt der Frau als Beilage der Zeitschrift Die Gartenlaube. Es trägt den einfachen Titel Silvester und zeigt deutlich, wie die Kunstschaffenden ihrer Zeit die Schrecken, die noch auf sie zukommen sollten, vorausahnten. Zitat: Drum lasst uns wirken, spät und früh, dass uns das Jahr gelinge, dass jedem es nach Streit und Mühe den Sieg und Frieden bringe und dass des Weltkriegs Melodie nicht länger drohend schalle, dass bald auch sie in Harmonie wie Glockenklang verhalle. Trotzdem kommt beim Lesen des Buches nicht der Eindruck auf, dass Illis ausschließlich darauf hinarbeitet, den Leser langsam auf die große Katastrophe in Form des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges zuzuführen. Vielmehr ist es ein Rückblick, aber auch eine Vorschau darauf, dass es immer Menschen gab und gibt, die die Stimmung ihrer Zeit einfangen konnten oder zu deuten wussten. Quasi eine Sensibilisierung für die eigene Umgebung. Es deutet dem Leser ebenso an, dass es beispielsweise das Krankheitsbild des Burnout, den wir oft für eine Erscheinung unserer Zeit halten, auch schon vor über 100 Jahren gab, nur dass er zu dieser Zeit Neurasthenie hieß. Und es macht eine große Lust darauf, sich wieder einmal intensiver mit den Werken dieser Zeit, sei es Literatur oder Malerei, zu befassen. Der Rest ist Schweigen. Dieses bekannte Shakespeare-Zitat setzte Carl Gustav Jung unter seinen Brief an Sigmund Freud und besiegelte damit das Ende ihrer Freundschaft. Mit der Empfehlung, dieses Buch von Florian Illis zu lesen, möchte auch ich schweigen und meine Rezension mit einem Gedicht von Else Lasker-Schüler, welches bereits vor 1913 entstand, aber nicht minder passend ist, schließen. Weltende. Es ist ein Weinen in der Welt, als ob der liebe Gott gestorben wäre. Und der bleierne Schatten, der niederfällt, lastet grabesschwer. Komm, wir wollen uns näher verbergen. Das Leben liegt in aller Herzen wie in Särgen. Du, wir wollen uns tief küssen. Es pocht eine Sehnsucht an die Welt, an der wir sterben müssen.